Heute, liebe Leute, geht es um die Fassade. Und zwar habe ich mich mit Holger zusammengesetzt und wir haben uns einen Plan ausgedacht, wie wir über die Fassade reden wollen. Und zwar in drei Schritten. Und da geht es einmal um die Planung, dann geht es einmal um die Konstruktion und die Ausführung. Das heißt, wir werden in Zukunft jetzt drei Teile machen zum Thema Fassaden, damit ihr da ein bisschen tiefer ins Thema einsteigt. Aber ich würde sagen, wir begrüßen erstmal Holger. Moin Holger, schön, dass du da bist.
Ja, moin Sascha. Es freut mich, dass wir uns wieder zusammenfinden und vor allem, dass wir dieses tolle Thema Fassade uns jetzt vornehmen. Es ist groß, das Thema, aber ich glaube, wir schaffen das und es ist gut, dass wir das nicht alles heute machen, sondern dass wir uns das Thema ein bisschen aufteilen.
Ja, und damit wir uns das aufteilen können, haben wir jetzt gesagt, okay, worüber sprechen wir als erstes? Wir wollen heute als erstes sprechen über die Fassadensanierung. Und zwar die Planung. Das heißt, ihr habt ein bestehendes Haus und da soll die Fassade saniert werden. Und da wollen wir uns so ein bisschen dran langhangeln, denn vielleicht werden wir in Zukunft oder wir werden uns wahrscheinlich in Zukunft auch nochmal die Fassade angucken bei einem Neubauhaus. Und genau, da wollen wir mal gucken, was da so die Unterschiede ist. Das Erste, was mir so einfällt, Holger, und damit will ich auch direkt reinstarten, ist, wenn ich jetzt beispielsweise mir so ein, ja, ich habe ein Haus und sagt, ich würde das gerne ja renovieren oder ich würde das gerne auch sanieren und ich würde da gerne eine neue Fassade dran machen, dann habe ich vielleicht, sage ich mal, in Ostfriesland hätte ich so ein Klinkerhaus, ne? Also man kann Klinker von außen sehen. Darf ich da diese Optik einfach beispielsweise so ja verändern?
Ja, das spricht jetzt die Gestaltung an. Also da müssen wir unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Gebäuden. Es gibt natürlich auch die denkmalgeschützten Häuser und die dürfen von außen und auch weite Teile des Gebäudes gar nicht verändert werden. Jeder, der in solch einem Gebäude wohnt, weiß aber auch, dass es denkmalgeschützt ist, weil das ist mit Sicherheit Thema gewesen. Darüber hinaus ist es aber so, dass die Gemeinden, die Städte, durchaus sich über die Gestaltung ihrer Städte Gedanken machen und sogenannte Gestaltungssatzungen aufsetzen und durchaus vorschreiben, dass ein Gebäude eine gewisse Fassade haben soll, zum Beispiel ein Verblender. Da kann sogar die Farbe des Verblenders beschrieben sein. Und Gebäude dürfen nur ein bestimmtes Dach haben, eine bestimmte Eindeckung. Da muss man sich mal erkundigen, wenn man solch ein Gebäude hat, ob es eine Gestaltungssatzung für dieses Gebiet gibt, also diesen Straßenzug. Und am besten wendet man sich dann an das Bauamt der Stadt. Die suchen einen das dann raus, wenn man das nicht sowieso schon hat.
Also, wenn ich das in Erfahrung bringen möchte, wende mich ans Bauamt und die geben mir da unter Umständen dann die Informationen und dann habe ich die Satzung und kann mal reinschauen.
Ja, und wenn es solch eine Gestaltungssatzung nicht geben sollte, wenn ich mich quasi mit meiner Hausgestaltung an das halte, was sowieso üblich ist in der Region, also es gibt geputzte Häuser und es gibt Häuser mit Verblender, dann wird mir niemand verbieten, dann zum Beispiel ein geputztes Haus zu machen. Vielleicht gibt es auch die Holzfassade und dann darf ich auch das. Also wenn ich allerdings abweiche und mache etwas ganz Futuristisches und will in einem Einfamilienhausgebiet jetzt eine Glasfassade bauen, dann würde ich tatsächlich nochmal nachfragen.
Okay, also da sollten wir dann direkt ja in Zweifel gehen. Okay, dann weißt du ja schon mal Bescheid. Und mit dem Verblender, ne, das könnte ein Klinker sein, oder? Was meinst du mit Verblendern?
Ja, genau. Die Tradition in Nordwestdeutschland ist ja, dass es zweischaliges Mauerwerk gibt. Es gibt auch einschaliges Mauerwerk, aber hier in unserer doch eher Küstennähe, wir sind ja sehr von Nordseewetter dominiert, hat sich das zweischalige Mauerwerk denn doch durchgesetzt. Und die äußere Schale ist quasi nur eine Verblendfassade, deshalb sagt man auch der Verblender. Und das ist dann in unserer Region eher sichtbar. Es gibt auch Regionen, da wird dieser Verblender nochmal von außen verputzt. Wenn man mal die Wanddicke misst, wenn es eine Wanddicke ist, die über 30 Zentimeter hat und es ist außen ein sichtbares Mauerwerk, dann spricht es dafür, dass es eine Hohlschicht hat, also ein zweischaliges Mauerwerk ist. Also über 30 Zentimeter, so 33, 32, 33, wenn es da drüber geht, und dahin geht, dann ist es zweischalig. Und dann gibt es eine Hohlschicht.
Aha, okay. Und wenn wir gerade dabei sind, ne, mit der Hohlschicht und so, kann ich diese Hohlschicht denn theoretisch auch nutzen für beispielsweise eine Dämmung?
Ja, nicht nur kann, sondern auch muss.
Ach, ich muss, okay.
Ja, genau. Denn was wir nicht machen dürfen, ist, wenn es tatsächlich. Was wir nicht machen dürfen, ist, dass wir diese Hohlschicht einfach kalt belassen. Das heißt, ohne Dämmstoff. Das dürfen wir eben nicht tun. Denn wenn wir jetzt außen auf dieses Verblendmauerwerk noch eine Dämmung bringen würden, aber davor, also auf zur Raumseite hin, da ist noch eine kalte Luftschicht, dann bringt das ja nichts mit der Wärmedämmung. Das heißt, wir dämmen diese Luftschicht aus und die Luftschicht kann ich ausdämmen, am besten mit einem mineralischen Granulat. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, gerne mineralisch, weil mineralische Werkstoffe sind für Bereiche, wo auch Feuchtigkeit sein kann, eben auch geeignet. Also, wenn ich zweischaliges Mauerwerk habe, denke ich im ersten Schritt nicht über eine Außendämmung nach, sondern untersuche die Wand. Es gibt eine Luftschicht. Die Luftschicht, da kann ich auch endoskopisch reinschauen. Das ist so ähnlich wie beim Arzt, so mit Endoskopiegeräten. Ich mache so ein kleines Loch, guck mal rein, aha, tatsächlich Luftschicht, 6 cm dick. Und dann kann ich mit mineralischen Materialien ausdämmen. Da brauche ich dann eine Spezialfirma, die so etwas macht. Und das wäre immer der erste Schritt bei solch einer Maßnahme.
Ah, okay. Und dann haben wir quasi schon mal, mehr Wärme wahrscheinlich, je nachdem, mit was für einem Dämmstoff wir das machen, schon mal in der Bude drin, ne?
Ja, das bringt sogar sehr viel. Die ersten Zentimeter Dämmung bringen am allermeisten. Also, wenn ich so eine alte Wand habe, die angenommen noch keine Dämmung habe, dann würde ich bereits mit 2-3 Zentimeter Dämmung, vielleicht 4 Zentimeter Dämmung, würde ich bereits meinen Wärmebedarf halbieren. Und das ist, also das heißt, die ersten, wenn es jetzt zum Beispiel 4 Zentimeter, 6 Zentimeter sind als Hohlschicht, das bringt schon sehr, sehr viel. Ich komme deutlich runter. Wenn ich das als erste Maßnahme mache, werde ich das an meiner Heizkostenabrechnung im nächsten Jahr direkt ablesen können. Das bringt ganz viel.
Ah, okay. Ja, meine Eltern haben das auch mal gemacht und bei denen hat das wirklich viel ausgemacht. Also da bin ich voll bei dir. Das stimmt. Und so, jetzt habe ich schon mal gesehen, auch bei mir in Ostfriesland bin ich durch die Gegend gefahren, ne, und dann habe ich gesehen, okay, da kriegt jemand beispielsweise eine neue Fassade. Und da habe ich aber ganz unterschiedliche Modelle gesehen, ne? Also ich habe zum Beispiel einmal gesehen, da kriegt jemand wirklich noch einmal eine Lage Klinker davor. Das fand ich sehr aufmerksam, sehr krass. Aber da habe ich auch gesehen, dann hast du so ganz tiefe Fenster, denn deine Fenster sind irgendwie so tief im Haus. Oder, was ich auch noch gesehen habe, ist, ja, die haben da, als wenn da was vorgehängt wird, ne? Das wäre auch so eine Fassadengeschichte. Was gibt es da denn noch so für Möglichkeiten?
Ja, vielleicht sprechen wir tatsächlich erstmal die Fenster. Also, denn die Fassade und das Fenster, das bildet ja eine Einheit. Am Ende, wenn ich mir so ein Haus angucke, es ist ja fensterdominiert. Denn das, was ich sehe, ist ja vor allen Dingen das Fenster. Nun sind ja in den alten Häusern auch die Fenster vielleicht gar nicht in der Größe, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht möchte ich auch bodentiefe Fenster haben. Das heißt, ich nehme ein normales Fenster raus und kann die Brüstung entfernen und dafür ein bodentiefes Fenster einbauen. Das bringt sofort ganz anderen Bezug von innen nach außen. Wir sehen den Garten ganz anders. Das ist also eine sehr schöne Maßnahme. Das kann man immer machen. Ein Fenster verbreitern, das ist allerdings dann schon etwas schwieriger. Geht auch, aber dafür müssen wir statisch in das Mauerwerk ganz anders eingreifen. Also da muss man tatsächlich mal schauen. Man schaut sich, wenn man jetzt so einen Bestand sich ansieht, schaut man sich das Fenster auch gleich mal an. Aus welchem Jahr ist dieses Fenster wohl? Wenn das schon sehr alt ist, dann hat das eine Verglasung, vielleicht schon eine Zweischeibenverglasung. Aber diese Verglasung, die ersten, die es gab, die sind nicht besonders gut. Also da hat sich der Wärmedurchgang mit den Jahren und der Entwicklung der Gläser auf ein Viertel reduziert. Also vielleicht der Hinweis, wenn es gibt da so Werte, das ist der U-Wert einer Verglasung. Wenn der bei unter 1,5 liegt, dann kann man sagen, ist dieses Fenster erhaltenswert. Wenn er über 1,5 liegt, dann muss man das wirklich in Frage stellen. Das kann man auch ganz gut erkennen, indem man das Fenster einmal öffnet und schaut, ist da bereits eine Doppeldichtung im Fenster drin. Dann sind das eher die modernen Fenster und dann lohnt es sich, die auch zu erhalten. Ich würde gerne auf die Nische noch eingehen. Du hast, das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis, wenn man so eine Fassade dämmt im Nachhinein, dann, und das, man lässt das Fenster, wo es ist, dann wird nach außen die Fensternische sehr tief. Und das ist gestalterisch in der Regel nicht schön. Das, wenn man so ein Gebäude sieht, dann sagt man, die haben sich ja Mühe gegeben, aber die Fensternischen, das sieht ja irgendwie nicht schön aus. Und das sollte man sich überlegen. Also, man kann die Fassade nach außen setzen. Haben wir einen Verblender vor dem Gebäude und es soll dann praktisch das Fenster nach außen gesetzt werden, dann wird es natürlich auch kleiner, dieses Fenster. Deshalb vielleicht auch nochmal ein Hinweis auf diesen Verblender-Typus, den man möglicherweise hat. Es gibt so Verblender, wo man sagt, boah, der sieht aber auch wirklich nicht schön aus. Es gibt auch die Möglichkeit, einen Verblender rückzubauen. Das hört sich erstmal wild an, auch aufwendig an, aber tatsächlich, man braucht ihn faktisch, man muss sich das Mauerwerk genau angucken, klar, man braucht ihn nicht in jedem Fall. Wenn man also den nicht leiden mag, diesen Verblender, und sagt, ich möchte solch ein Haus eigentlich gar nicht, ich möchte das moderner, ich möchte das bisschen mit Licht und alles ein bisschen schöner haben, dann kann man den Verblender auch zurückbauen, also runternehmen. Und dann entwickelt sich die Position des Fensters auch ganz anders. Also das, das spricht sehr stark dafür, dass man sich das Gebäude im Detail mal anschaut und schaut, das Mauerwerk, das vorhandene, ist das tragend oder ist das nur ein vorgesetzter Verblender? Möchte ich und kann ich darauf verzichten, auch das vielleicht durchaus mal mit auf die Möglichkeitenliste nehmen.
Ah, okay. Ja, ich finde, wenn die Nische, also das Fenster so tief im Haus ist, dann finde ich, sieht das Haus immer so traurig aus, ne?
Und dunkel. Das wird dadurch auch tatsächlich etwas dunkler, weil diese Nische verschattet ja auch das Fenster. Also das ist nicht das Gleiche. Also die Fenster in ihrer Position zu erhalten, da muss es schon gute Gründe dafür geben. Also das Fenster ist ein modernes, das habe ich vor 3 Jahren erst ausgetauscht, ist eingebaut worden und ich möchte es nicht verändern. Das ist natürlich verständlich.
Ja. Ah, okay. Gut, jetzt haben wir das schon mal geklärt. Also ich muss auf jeden Fall auf mein Fenster achten und auf die Position des Fensters. Aber ich hatte mich ja gefragt, okay, wie gehe ich denn bei der Fassade dann davor? Ne? Also wird da was vorgehängt oder kann ich da was vormauern oder wird das angeklebt ans Haus? Was sind da so Methoden und was ist so gängig?
Ja, auch gängig ist ja alles, denn jede Methode wird ja auch irgendwie angewendet. Und du sagtest ja vorhin schon, du hättest ein Haus gesehen, wo tatsächlich auch nachträglich noch ein Verblender davor gestellt wird, was die aufwendigste Fassadenart ist. Und sie dämmt ja mal gar nicht. Also das ist viel Geld für eine bestimmte Optik, die man unbedingt haben möchte. Es kostet viel Platz. Es ist sehr teuer, weil sogar Fundamente noch gebaut werden müssen. Also die Version würde ich jetzt einfach mal in unseren Möglichkeiten mal ein bisschen nach hinten schieben und 2 andere nach vorne setzen. Und eine Möglichkeit, die unheimlich viel angewendet worden ist, ich verwende jetzt gerade die Vergangenheitsform, angewendet worden ist, das ist ja das Dämmen mit Polystyrol, mit dem Erdölprodukt, das also aus Erdöl hergestellt wird, Polystyrol-Hartschaum, und davor wird dann ein Kunstharzputz vorgesehen. Das ist also eine Methode, die sehr stark angewendet worden ist, aber wo man auch die Fragezeichen dahinter setzen muss. Also es ist halt ein Erdölprodukt und kein Naturprodukt. Wir sind ja eher diejenigen, die sehr darauf achten, nachhaltig. Wir wollen Produkte nehmen, die in Deutschland nachwachsen, also Wald, Holz. Also wir gehen ja sehr stark in diese Richtung. Und da gibt es dann nun also 2 verschiedene Möglichkeiten, wenn man sagt, nee, also das mit dem Polystyrol, und ich habe schon mal gehört, dass das auch, wenn ein Haus brennt, auch Schwierigkeiten macht und ganz giftige Dämpfe hat und so weiter. wenn man das also ein bisschen mal auch zur Seite schiebt, dann bleiben im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Ja, eine Putzfassade ist möglich. Das ist in vielen Regionen stark verbreitet und auch ja üblich und sinnvoll und das kann man durchaus machen. Wenn man allerdings eine noch etwas robustere Fassade hat, denn Fassade, das ist ja der Witterungsschutz. Und der beste Witterungsschutz, das ist ja die Hauptfunktion der Fassade, den habe ich tatsächlich erst, wenn ich hinter der Fassadenbekleidung eine weitere Luftschicht habe. Nicht eine weitere, sondern eine Luftschicht habe. Die ist gar nicht so dick, die ist nur 2 Zentimeter dick. Nachher, wenn man es baut, wird sie 3 oder 4 Zentimeter dick. Also da reicht ein enger Spalt. Und diese Luftschicht, das macht sozusagen den entscheidenden Unterschied. Ich kann mit beliebigen Werkstoffen außen arbeiten. Da spielt es gar keine Rolle, was es eigentlich ist. Das geht sogar so weit, dass es auch wieder ein Verblenderriemchen aufgeklebt sein könnte. Also ganz egal, ganz, ganz viele. Oder die Glasfassade, die wir gesagt haben, auch die könnte man so bauen. Entscheidend ist die Luftschicht. Und wenn ich die Luftschicht habe, dann bin ich von der Witterung quasi unabhängig, weil in der Luftschicht wird alles das an Feuchtigkeit, was anfallen kann, was von außen kommt, was von innen kommt, Kondensat, das wird alles durch die Luftschicht weggefördert und das zeigen uns tatsächlich die Bautraditionen in schwierigen Regionen. Zum Beispiel Norwegen, Westküste Norwegens. Da ist, da sieht man sehr viele Häuser mit Holzfassaden und die sind allesamt hinterlüftet. Man muss ja wissen, Norwegen, wenige Wochen oder wenige Monate, wo tatsächlich mal so eine Trockenperiode sein könnte, wo es tatsächlich mal trockener ist und sehr viele Monate dunkel, kalt, nass, viel, viel Regen. Und der Regen kommt nicht von oben, sondern von der Seite, weil es immer mit Wind, immer mit Wind kommt. Und das bedeutet, dort werden Fassaden gebaut, die äußerst feuchte, robust sind. Und das sind die geschilderten, vorgehängt hinterlüfteten Fassaden. So heißt es. Die mit der Luftschicht. Und dafür kann man eigentlich nicht genug Werbung machen, weil das sind die robustesten Fassaden, die wir haben.
Ah, okay. Ja, leuchtet ja auch mal ein bisschen mehr ein. Also ich dachte erstmal ja dämmen, ne? Also irgendwie muss es irgendwie warm werden, ne? Das ist ja häufig der Grund, warum ich so eine Fassadendämmung mache. Und dann ist quasi die Fassade dafür da, dass das ganze Ding atmen kann. Wenn ich jetzt also mal ein Beispiel machen würde, aus der Realität, dann ist es ja heutzutage so, wenn man eine Jacke kaufen geht und da gut beraten wird, dann sagen die auch, ne? Du brauchst irgendeine Schicht, die ist vor außen. Die muss Feuchtigkeit rauslassen, ne? Also die muss, aber darf keine Feuchtigkeit reinlassen. Und dann habe ich noch eine Schicht, die hält mich ja muckelig warm, aber auch die muss so ein bisschen atmen können, damit die Feuchtigkeit, die innen drin ist, rauskommt, damit ich da nicht irgendwie, ja, damit mir weiterhin warm bleibt und mir nicht kalt wird, weil es innen drin so feucht ist.
Das hätte ich besser nicht erklären können. Das ist perfekt. Völlig richtig. Genau so ist es. Das heißt, wir wollen ja Dämmstoff haben und dieser Dämmstoff, atmen, sagt man vielleicht, aber man kann auch sagen, diffusionsfähig sein. Denn es geht nämlich immer um Feuchtigkeit. Jedes Gebäude hat Feuchtigkeit und wir produzieren ganz viel Feuchtigkeit. Und die darf, und so ist der Altbau vorher gewesen und so bleibt er jetzt auch, die darf durch die Konstruktion hindurch diffundieren. Diffundieren heißt, das einzelne Wassermolekül arbeitet sich von Pore zu Pore nach außen weiter. Da muss man gar keine Angst davor haben. Manche haben früher gesagt, oh, da muss unbedingt eine Dampfsperre rein. Totaler Quatsch, muss es nicht. Davor muss man keine Angst haben. Denn dieser feuchte Transport nach außen, der kann und darf ohne weiteres stattfinden. Die Materialien, die wir einsetzen, ob das jetzt der mineralische Stein ist, aus dem das Haus heute besteht, oder dann die Werkstoffe, die außen draufkommen, die können Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Und es diffundiert hindurch. Das heißt, die Feuchtigkeit, die aus welchen Gründen auch immer entsteht, da kann auch mal Altbau irgendwo ein bisschen aufsteigende Feuchtigkeit sein. Das Mauerwerk zieht so ein bisschen von unten. Das kann alles nach außen abtrocknen. Man darf dann allerdings nur Werkstoffe verwenden und da ist das, da ist eben das Naturprodukt besser als andere. Nur Werkstoffe verwenden, die diffusionsoffen sind. Also, wir verwenden hinter der Fassade Holzfaserdämmplatten. Das sind Das ist eine Schicht, die außen so hergestellt ist, dass auch die Feuchtigkeit ableiten kann, aber gleichzeitig dämmt und diffusionsoffen ist. Dazu auch noch Schallschutz bringt, weil das ein sehr weiches, also elastisches Material ist. Und diese Schicht ist in der Regel 6 cm dick. Kann auch 3 sein oder 3,5 sind die Platten, 3,5 oder 6 cm, je nachdem, was man braucht. Mhm. Und dahin, diese Platten, die werden auf einer Lattung verlegt, die wir schlicht an die Wand andübeln, mit Schrauben an die Wand befestigen. Mhm. Das schafft mir Raum, das Dämmmaß genau so zu gestalten, wie ich es brauche. Ich möchte viel Dämmung haben oder nur das Mindeste. Also das sind so in etwa 14 cm, vielleicht 16 cm Dämmung. Aber man kann natürlich auch 20 nehmen. Das ist also, oder 24. Da muss man also sehen, wie viel Dämmung man haben möchte. Das Mindestmaß, wie gesagt, 14 bis 16. Rechnen wir mal zusammen. Die Holzfaserplatte war vielleicht 6 cm. Mhm. Und dann kommt dahinter eine Lattung mit vielleicht 8, 10, 12 cm. Und die wird dann wiederum mit Holzfaser oder, das ist ein Werkstoff, den wir noch nicht genannt haben, mit Zellulose ausgedämmt. Das sind in der Regel Einblasdämmstoffe. Die sind ebenfalls Naturprodukte, die sich ebenso an dem Feuchteregulierung beteiligen. Also empfehlenswerte Dämmstoffe.
Ah, okay. Und wer übrigens mal einen Blick haben möchte, ne, zu diesen Holzfaserdämmplatten, der schaut mal bei unserem YouTube-Kanal da vorbei. Oder schaut bei uns auf der Seite vorbei, denn da haben wir auch noch einen Artikel dazu. Link ist natürlich wieder in den Shownotes. Also schaut da gerne mal rein, da gibt es das auch nochmal bebildert. Dann hat man da so ein bisschen mehr vor Augen. Okay, also wir haben jetzt festgestellt, das ist für meine Dämmung gut und wir wissen, wofür ist die Geschichte da. Jetzt gibt es ja aber auch manchmal noch extra Geschichten, die mit einhergehen. Also beispielsweise, wenn ich wieder bei meiner Jacke bin, ja, dann hat die vielleicht noch extra Funktionen. Ne? Was kann meine Jacke noch? Die hält mich vielleicht entweder, ja, im Sommer hält die mich vielleicht auch die Wärme von mir fern. Das könnte ja sein. Gibt es da auch sowas wie einen Wärmeschutz, wenn ich dann erstmal gedämmt habe?
Ja, also jetzt ist ja auch die Frage, was möchten wir? Eine Halbjahresdämmung oder eine Ganzjahresdämmung? Denn wir dämmen eigentlich gegen zwei Dinge. Mhm. Das ist nämlich im Winter. Da haben wir den Wärmetransport von innen nach außen. Das heißt, diese Wärmedämmung soll das Gebäude warm halten. Und im Sommer haben wir außen die höheren Temperaturen. Und dann möchte ich auch innen praktisch eine möglichst gleichbleibende Wärmedämmung, also eine gleichbleibende Temperatur haben, muss man ja sagen. Ja, und diese Wärmedämmung soll sowohl im Sommer wie im Winter sinnvoll sein. Und für den Winter, das kann man über den U-Wert beschreiben, den wir anstreben. U-Wert, das ist praktisch der Wärmedurchgang durch ein Bauteil. Wir hatten das eben schon bei dem Glas und das gibt es dann für die Wand ganz genauso. Der Mindestwärmeschutz, den wir bringen müssen, ist 0,24. Ein U-Wert, der K-mäßig ist, also weniger dürfen wir nicht nehmen und sollte man auch nicht nehmen, sonst lohnt sich die ganze Maßnahme nicht. Wir können aber auch ohne weiteres 0,2 erreichen, 0,17 vielleicht erreichen. Also dann wird das Dämmpaket natürlich dicker. Ja, und für den Sommer, da muss man sagen, ja, wenn wir für den Sommer eine Dämmung haben wollen, schauen wir uns immer erstmal die Fenster an. Und das weiß jeder. Wenn wir so richtig Hitzewellen haben und so richtig intensivste Sonneneinstrahlung, das, was auf jeden Fall gewährleistet sein muss, ist, dass die Fenster von außen verschattet sind. Also ich habe einen Rollladen, was vielleicht noch schöner sind. Raffstores finde ich sehr, sehr schön und sind auch so eine etwas modernere Art der Verschattung. Die funktionieren tadellos auch von der Außenseite. Oder man kann auch ganz natürliche Verschattungsform wählen, einen Baum pflanzen zum Beispiel, der im Winter sein Laub abwirft, ja, genau, abwirft und die Sonne durchlässt und im Sommer hat er seinen schönen, seine schöne Krone und verschattet uns vielleicht das ein oder andere Fenster. Auch das ist eine sehr interessante Möglichkeit. Ein vorgesetzter Balkon kann es sein, wo die Sonnenstrahlen im Winter unterdurchstrahlen können und im Sommer der Balkon dann tatsächlich das Fenster wieder verschattet. Also das sind Aufgaben, die wir uns dann genau anschauen in der Gestaltung. Das heißt, der den Entwurf macht und die Planung macht, berücksichtigt ja auch all diese ganzen Themen. Also wie wollen wir dann mit dem Wärmeschutz im Winter umgehen oder auch mit dem Hitzeschutz im Sommer? Da darf man nichts auslassen, damit das am Ende auch eine schöne Ganzjahresdämmung wird.
Ah, okay. Da muss ich mir also so richtig Gedanken machen, ne? Also was möchte ich eigentlich? Ich werde natürlich in der Beratung wahrscheinlich nochmal durchgeführt werden durch die ganzen Möglichkeiten, die man da hat. Aber natürlich, da denkt man erstmal so gar nicht dran. Also ich habe da bis jetzt nicht dran gedacht. Und jetzt habe ich noch zwei Rückfragen. Und zwar interessiert mich einmal, das haben wir eben schon mal gehört, der U-Wert. Gibt es da ein Messgerät für? Ein U-Wert-Messgerät, wie ein Multimeter in Elektrotechnik oder sowas? Oder ist es ein errechneter Wert?
Ja, also ein Messgerät in dem Sinne nicht. Wir stellen praktisch eine Wärmeleitfähigkeit von Baustoffen her. Das heißt, jeder Baustoff hat eine andere Wärmeleitfähigkeit. Ein Metall leitet sehr schnell durch, wie ein Kochtopf. Eine Wärmedämmung aus Holzfaser ganz schlecht. Man würde nicht aus Holzfaser einen Kochtopf bauen. Das macht keinen Sinn. Ja. Also entsprechend unterschiedlich sind die Materialien. Und viele andere Materialien liegen vielleicht dann irgendwie dazwischen. Also man stellt die Wärmeleitfähigkeit fest. Man legt fest, welche Dicke dieses Material in einem Bauteil hat. Und dann habe ich sozusagen, ich addiere es auf. Das sind sozusagen wie eine Reihe von Widerständen, die ich habe in der Elektrotechnik. So habe ich das auch beim Wärmeschutz. Das heißt, ich habe in meinetwegen einen Putz, dann kommt ein Mauerwerk, dann kommt eine Zellulose-Dämmung, dann kommt eine Holzfaser-Dämmplatte. Und jetzt habe ich also diese Reihe von Widerständen. Und jeder einzelne Widerstand, den kann ich aufaddieren. Und dann ergibt sich daraus, das ist dann mathematisch der Kehrwert aus der Summe, daraus ergibt sich dann der U-Wert. Und das sind praktisch das ist dann die Energiemenge, man rechnet das genauso wie bei der Ernährung in Joule, in Joule pro einem Quadratmeter, pro einem Kelvin Temperaturdifferenz, also innen 20, außen 19, 1 Grad Celsius Temperaturdifferenz und einer Sekunde. Bedeutet, wir hatten erwähnt, 0,24 ist das Mindeste, 0,24 Joule pro einem Quadratmeter, pro einem Kelvin Temperaturdifferenz, pro einer Sekunde würde dann praktisch hier abfließen. Und das ist quasi ein Vergleichswert für viele, viele unterschiedliche Konstruktionen. Wenn ich 0,24 habe und würde dann praktisch auf 0,12 halbieren, ist der Wärmedurchgang auch halbiert.
Ja. Ja. Okay, ja, dann kann ich mir ein bisschen besser was unter dem U-Wert vorstellen, aber das hilft mir schon mal sehr. Und dann hattest du eben gesagt, bei den Möglichkeiten zur Verschattung, da hattest du einmal, ja, natürlich kann ich Rollo haben, aber es gab auch noch was Schöneres, was du gesagt hast. Ein Raw, wie hieß das?
Raffstor. Das sind Lamellen, die ich elektrisch außen rauf und runter fahren kann. Und diese Lamellen gibt es in unterschiedlicher Breite, sagen wir mal, die sind so 7-8 Zentimeter breit. Und die kann ich praktisch mit meiner Fernsteuerung, kann ich die praktisch auf Neigung stellen. Und so kann ich praktisch, und das ist der große Vorteil gegenüber einem Rollladen, ich kann praktisch die Neigung so stellen, dass mein Fenster verschattet ist, ich aber weiter nach außen durchgucken kann. Und ich kann es natürlich auch komplett schließen, wenn ich sage, Mensch, ich habe hier jetzt eine Straßenlampe, ich will hier schlafen, ich möchte das wirklich dunkel haben. Dann kann ich dann die Lamellen runterklappen und dann habe ich das Zimmer vollständig verschattet. Also da kann ich mir sozusagen meinen Sonnenschutz und den Lichteinfall kann ich mir also beliebig wählen. Und ich kann es natürlich auch einfach wegfahren und sagen, ich brauche es jetzt mal gar nicht. Dann fährt dieses Raffstor in seine Garage oben. Und dann ist es verschwunden.
Ah, okay, das ist dann quasi ja wie ein Rollo, wo ich den Rollokasten, den man theoretisch auch bei einer Fassade nachrüsten könnte, bloß habe ich da dann mein Raffstor drinne und habe da den Platz drinne.
Ja, genau, das Schöne ist, dass diese Garage sehr viel kleiner ist als die eines Rollladens. Und mit diesen Raffstors, die kriegen wir einfach besser unter, denn da, wo der Rollladen sitzt, sollte eigentlich Wärmedämmung sein. Und dieser Rollladenkasten nimmt uns da sozusagen den Raum für Wärmedämmung. Das sind dann auch ein paar Quadratmeter für so ein Haus. Und in der Sanierung, da können wir quasi diesen Raffstore-Kasten, diese Garage, können wir sozusagen in die Fassade einfach mit integrieren. Man kann ihn sehen, weil man diese Garage halt sichtbar haben möchte. Man muss ihn aber auch nicht sehen, sondern ich kann es einfach hinter die Fassadenverkleidung verstecken. Das ist etwas, was dann eben bei der vorgängigen erlüfteten Fassade super funktioniert. Das ist mit dem Verblender dann echt schwierig oder schwieriger, geht auch, ist aber schwieriger.
Ah, okay. So, und jetzt habe ich ja gerade schon mal ein bisschen verstanden, wie das mit dem U-Wert funktioniert, ne? Und ich weiß nicht, ob ich jetzt auf der richtigen Fährte bin, Holger, das musst du mir jetzt sagen. Aber jetzt gibt es ja so KfW-Häuser mit verschiedenen Dämmgraden. So ist es doch, glaube ich, ne? Es gibt verschiedene Stufen. Hat das was mit der U-Zahl zu tun?
Ja, das hat's tatsächlich. Allerdings ist das ein sehr komplexes Thema. Und wir jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme hier, das ist ja Anfang 2023. Und wir sind jetzt gerade in so einem Umbruch. Nun haben wir im letzten Jahr wurde weite Teile dieser KfW-Förderung eingestellt und wir warten händeringend auf die neue Förderung, die die Bundesregierung dann erlassen wird. Es gibt eine Förderung, das wird zusammengefasst unter dem Stichwort BEG. Und da ist auch noch eine KfW-Förderung. Das ist also wirklich im Moment etwas unübersichtlich. Ich würde dieses Thema gerne verschieben wollen, wenn wir genau wissen, was jetzt an Fördermaßnahmen tatsächlich angesagt ist. Ich würde mal sagen, Mitte des Jahres können wir uns darüber auf jeden Fall unterhalten. Da müsste die Bundesregierung soweit sein.
Super, dann sollten wir dann auf jeden Fall da nochmal eine Sonderepisode zu machen, damit auch alle quasi mit auf im Bilde sind, ne, was da so los ist. Und dann gibt es aber doch auch verschiedene Abstufen von Energiespar-Varianten, ne? Also es gibt ja zum Beispiel, ich habe mal gelesen, von einem Passivhaus, ne, das spart ganz viel Energie ein. Gibt es da denn so Klassen? Weil ich dachte erst, dieses KfW mit den ganzen Werten, das wären die Energiesparklassen.
Ja, das ist ja auch so. Also, es gibt für den Neubau diese KfW 55, das ist sehr viel gebaut worden. Es gibt auch heute noch die KfW 40. Was bedeutet 55? Was bedeutet 40? Es ist so, dass der Mindeststandard, das nennt man das Referenzgebäude. Also, das bedeutet ein Gebäude, was unter normalen heute standardmäßigen Bedingungen gebaut worden ist, würde man jetzt Referenzgebäude nennen. Und das, was die KfW fördert, das ist dann bisher gewesen, das Haus, das 55% dieses Energiebedarfs benötigt oder jetzt aktuell gerade der Standard 40%, also KfW 40 ist dann der Standard, der im Moment noch gefördert wird. Also 40% von dem Referenzgebäude. Wenn wir das jetzt mal einordnen auf den Altbau und das, was im Altbau möglich ist, dann streben wir an einen Standard 100%. Das wäre schon top, dass wir einen Altbau dorthin bekommen. Das ist gut. Wir können aber auch in Richtung 85 und vielleicht 70 gehen. Theoretisch, und man hat auch schon 40 umgesetzt im Altbau, aber das scheitert in der Regel an der Finanzierung und an den Möglichkeiten, die ein Gebäude nun mal hat. Also, wenn wir so in Richtung 100, 85, 70 denken, dann sind wir so in den Standards des Altbaus drin.
Ah,
Die
okay.
Standards, die möglich sind.
Ja, und klar, jetzt wissen wir ungefähr, das sind die Abstufungen, ne, von diesem Referenzhaus und so. Aber du hast auch gesagt, ja, Kosten. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir wissen aktuell nicht, wie das mit den Förderungen aussieht, aber ja, gibt es denn so, ja, sage ich mal, so Daumen über den Daumen gepeilte Werte, was sowas ungefähr kostet? Oder wie würde, oder gibt es da vielleicht auch, ja, was sind vielleicht auch preisbildende Einflussfaktoren bei so einer Fassadensanierung?
Ja, also wenn ich jetzt einen Wert nennen würde, dann habe ich einfach große Schwierigkeiten, weil wir sind ja gerade in einer Zeit, wo die Materialpreise unheimlich stark sowohl nach oben gehen, wie auch wieder runtergehen. Deshalb Natürlich, das Fassadenmaterial selber spielt auch eine sehr große Rolle. Also wir benötigen an Arbeitszeit pro einem Quadratmeter Fassade so Richtung 2 Stunden. Wenn ich also meine Quadratmeterzahl meines Gebäudes zusammenrechne und dann den Handwerkerlohn nehme und also 2 Stunden pro Quadratmeter rechne, dann hätte ich schon mal so ungefähr eine Idee, wie viel praktisch die Kosten beim Lohn sind. Und dann kommt die Frage, ja, was machen wir dort an Wärmedämmung und welches Fassadenmaterial haben wir? Mhm. Und beim Fassadenmaterial geht das ganz kostengünstig los mit den einfachen Lösungen. Die beginnen dann noch unter 50 Euro pro Quadratmeter, mhm, jetzt zur Zeit. Und ich kann aber auch ein Fassadenmaterial für 200 Euro mir mhm auswählen. Und dann kommt noch die Frage, wie sind denn die ganzen Anschlüsse gemacht? Wie ist die Integration des Fensters? Haben wir Verschattung? Wie soll das am Ende aussehen? Das hat auch immer die Frage, wie möchte ich das gestalterisch machen? Habe ich das relativ einfach handwerklich gelöst? Oder sage ich, nein, ich habe mir da was Besonderes ausgedacht? Dann geht es natürlich auch noch etwas weiter. Wenn wir, also Bekleidungsmaterial ist eine Frage. Die baulichen Anforderungen, Wärmeschutz haben wir benannt. Materialmix will ich verschiedene Materialien vielleicht auch einsetzen, weil ich auch Akzente setzen möchte und sage, an dem Gebäude ist vielleicht ein Lichtband. Das möchte ich auch gestalterisch absetzen mit einem anderen Material. Wie ist es mit Rückbau? Wollen wir etwas zurückbauen, was schon da ist? Denn es ist ja eine Fassade vorhanden. Möchte ich die erhalten? Macht das überhaupt Sinn? Denn ich möchte keinen bauphysikalischen Nachteil haben durch die jetzt vorhandene Fassade, also Rückbau. Was ist das? Wie aufwendig ist das? Schwierig zu sagen jetzt, weil das sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge gibt. Was wir auch, und das ist vielleicht nochmal ein Thema, was wir nochmal betonen sollten, ist, wenn wir ein altes Gebäude haben, dann möchte ich das ja modernisieren. Und das ist ja nicht nur die Außengestaltung und die Wärmedämmung, sondern es geht auch um Technik. Mhm. In dem Moment, wo wir eine Fassadensanierung machen, haben die Hausbesitzer die Möglichkeit, von außen quasi im Zuge dieser Fassadensanierung Technik nachzurüsten. Denken wir mal an die Elektroinstallation. Mhm. Wir können moderne Leitungsführung, Informationsmedien, wir können praktisch jetzt die Außendämmung nutzen als Installationsebene und sparen uns im Innenbereich aufwendige Nischen, Öffnungen, Durchbohrung. Das heißt, wir gehen einfach außen um das Haus herum mit unseren Leitungen. Das ist eine Möglichkeit, die wir jetzt wählen können. Und ja, das hat auch natürlich seinen Preis, aber eben auch seine Chance. Daran sollten wir auf jeden Fall denken. Vor der Fassadensanierung klären, habe ich Installationen nachzurüsten bei diesem Gebäude, dann nutzen wir diesen Raum auch dafür.
Ah, ach so, also das wäre jetzt quasi die Chance für, keine Ahnung, für mich, meine Freundin, zu sagen, pass auf, ich möchte gerne an jedem Fenster, zu Weihnachten möchte ich gerne mein Licht einstöpseln und dann habe ich da eine Steckdose sitzen. Oder ich könnte vielleicht, da musst du mir nochmal Hilfe geben, wäre das auch möglich, da vielleicht noch einen Heizungsrohr lang zu legen, dass man dann vielleicht, das würde auch gehen, dass man dann nochmal...
Ja, absolut.
Das setzt stark.
Oder vielleicht eine Wandheizung nachrüsten. Da muss ich ja auch irgendwie hin. Denn es geht ja jetzt mit der neuen Heiztechnik dahin, dass wir Flächenheizungen bauen wollen. Entweder werden die Heizkörper entsprechend ausgelegt oder wir haben vielleicht die eine oder andere Wand, die wir auch beheizen können. Da gibt es verschiedenste Systeme. Und da können wir von außen dann mit dem Heizungsrohr rangehen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Methoden, die wir da verwenden können. Es ist immer gut, wenn wir alles auf den Tisch legen, was wir so vorhaben, was so die Ziele sind für dieses Gebäude und erst dann mit irgendwelchen Sanierungen beginnen. Es wäre schade drum, den Erstbesten zu nehmen, der sagt, ja, ich mache da jetzt eine Polystyroldämmung, der denkt aber nicht über andere Dinge nach, hat das jetzt auch toll gedämmt, aber wir haben eigentlich alle möglichen Chancen vergeben. Und wir auch die Verschattungen, die wir angesprochen haben, finde ich eine sehr wichtige Sache. Mhm. Auch die sollten wir überlegen. Fensterbrüstung? Wollen wir bodentiefe Fenster vielleicht einbauen, um da wirklich auch ein anderes Raumgefühl dann auch zu erzeugen? Finde ich hochinteressant. Man sollte diese Chancen nicht vergeben, wenn die Fassade mal weiß geputzt ist, dann ist das dann ja auch, ja, dann werde ich es dann nicht mehr ändern.
Ja, okay. Aber ich glaube, eine Sache haben wir noch vergessen, und zwar, wie ist das dann eigentlich, wenn ich da was auftrage und so, mit dem Brandschutz? Also, wie ist der denn gewährleistet? Also, du hast gesagt Polystyrol, da muss man dann so ein bisschen Abstand nehmen, also es soll nicht so gut sein beim Feuer. Wie ist es bei anderen Materialien?
Also, da geht es um, ja, in der Tat, das spielt dabei eine Rolle. Also, nun haben wir etwas unterschiedliche Vorschriften, weil jedes Bundesland hat seine eigene Landesbauordnung und dahinter hängen Durchführungsverordnungen und alles Mögliche. Und die sind eben in den Bundesländern etwas unterschiedlich. Also, wenn Gebäude einen Abstand haben von 6 Meter, manche Bundesländer sagen auch 5 Meter, dann haben wir praktisch die Gebäude in einem Abstand zueinander, dass ein Brandüberschlag normalerweise nicht mehr möglich ist. Das heißt, Gebäude 1 brennt bei meinem Nachbarn, was hoffentlich nie passieren wird, brennt das Gebäude. Und dann möchte ich sicher sein, dass mein Gebäude nicht ebenfalls brennt. Wenn die einen gewissen Abstand haben, 5 Meter, 6 Meter, funktioniert das. So, jetzt sind die Gebäude möglicherweise in diesem Baugebiet genau auf diesen Abstand gesetzt. Mhm. Und nun möchte ich ja eine Fassadendämmung machen. Dann reduziere ich ja den Abstand. Und Grenzen, dafür sind wir ja in Deutschland, Grenzen sind nun mal fixiert. Und wenn es heißt 5 Meter, dann gilt 5 Meter. Das bedeutet nicht 4,80 Meter, weil ich da Dämmung eingebaut habe.
Mhm.
Aber auch da würden wir jetzt das Bauamt danach befragen. Da gibt es durchaus die Ausnahmegenehmigung zu sagen, jawohl, ihr dürft dämmen. Wir wollen ja auch, dass die Gebäude gedämmt werden. Die sollen ja nicht alle abgerissen werden, sondern wir wollen die Gebäude weiter nutzen und modernisieren. Und man darf auch mit 4,80 Meter arbeiten. Dann kann allerdings sein, dass das Bauamt sagt, ja, ja, okay, aber dann müssen wir bestimmte Materialien verwenden. Also nicht brennbare Materialien zum Beispiel. Also Gebäudeabstand spielt eine Rolle. Wenn die Gebäude, ob das jetzt auf einem Grundstück ist oder auch eine Grundstücksgrenze dazwischen ist, wenn Gebäude enger beieinander stehen, mhm, dann kann es immer Brandschutzauflagen geben. Das wird man dann mit dem Bauamt dann verhandeln und sagen, okay, wir wollen jetzt eine Veränderung vornehmen, was muss ich tun? Und dann ergeben sich daraus auch immer Lösungen. Die zweite Frage ist, wie hoch ist mein Gebäude? Und da haben wir eine Grenze, die bis zu einer Höhe von 7 Metern reicht. 7 Meter ist jetzt nicht die gesamte Gebäudehöhe, sondern der oberste Fußboden des obersten Geschosses. Also ich habe ein Erdgeschoss, ein erstes OG, ein zweites OG. Und bei diesem zweiten OG würde ich die Fußbodenhöhe gegenüber dem Gelände messen.
Mhm.
Ist das mehr als 7 Meter, dann sind wir in der Gebäudeklasse 4. Und wenn das gedämmt werden soll, dann würde ich einen Architekten auf jeden Fall einschalten. Dann sind wir mit den einfachen Empfehlungen raus. Also
okay,
dann braucht es für dieses Gebäude eine wirkliche Planung, die dann auch den Brandschutz berücksichtigt. Und da kann man nicht mal ebenso sagen, naja, das bauen wir jetzt mal so. Bei den Gebäuden geringer Höhe, die mhm, unter dieser 7-Meter-Grenze liegen, da haben wir relativ einfache Anforderungen. Das kann man sehr einfach erfüllen. Da würden wir aber auch dann das Bauamt fragen. Da hängt es wieder mit den Abständen zusammen, so wie wir es gerade gesagt haben. Da ist in der Regel ist da auch ein Holz als möglich, also ein brennbarer Werkstoff ist da auch möglich. Da unterscheiden wir noch die Unterkonstruktion, die ist normalerweise Holz, und vielleicht machen wir eine Oberfläche an bestimmten Gebäudeseiten denn einen nicht brennbaren Baustoff, wie zum Beispiel eine Faserzementplatte. Das sind Plattenwerkstoffe, die dann nicht brennbar sind und für solche Gebäudeseiten dann in Frage kommen. In der Regel ist es aber, wenn wir uns über Einfamilienhäuser unterhalten, ist es so, dass wir ohne weiteres alle Fassadentypen machen können. Das sind die sogenannten B2-Baustoffe. B2, dazu gehört zum Beispiel Holz, die Holzfassadenprofile. diese Spezialprofile, die so hergestellt sind, dass sie sehr lange halten und sehr dauerhaft sind. Also Holzfassadenprofile. Das ist in den meisten Fällen möglich.
Ah, okay. Ja, super. Also, das heißt, auch das leidige Thema Brandschutz haben wir jetzt auch nochmal gehört. Ne? Ich meine, das ist sicherlich für viele, man denkt das erstmal nicht mit, ne? Weil man ja eigentlich nicht vom Negativen ausgeht. Aber ich finde, also ich persönlich, wenn ich da jetzt einen Abschluss machen sollte für heute, würde ich sagen, was ganz wichtig ist, wenn ich mich irgendwie zu dem Thema informiere oder auch nachher beraten lassen möchte, ist, dass ich wirklich alles auf den Tisch lege, was ich mit meiner Immobilie irgendwie noch vorhabe. Nicht nur zu sagen, du, das muss jetzt warm sein, sondern auch wirklich zu überlegen, okay, was hätte ich denn noch gerne? Ne? Hätte ich gerne dauerhaften Dämmung? Hätte ich vielleicht gerne, ja, irgendwie was mit der Verschattung? Will ich vielleicht Rollos einbauen? Also alles Mögliche. Einfach zu sagen, das und das habe ich vor, weil dann kann mir am besten geholfen werden. Ne? Auch wo du gesagt hast, mit den außenliegenden Leitungen, die ich dann eventuell nochmal machen könnte. Wahnsinn.
Ja, und da bietet es sich auch an, zwei Wege zu gehen, einen von zwei Wegen zu gehen. Entweder sage ich, ich möchte gestalterisch wirklich etwas machen, also ich möchte mein Gebäude wirklich verändern, vielleicht auch noch einen Anbau oder die Raumaufteilung gefällt mir nicht, dann sollte man wirklich einen Architekten suchen. Okay. Wenn aber das alles soweit in Ordnung ist und es geht mir darum, tatsächlich das Gebäude zu modernisieren, zu dämmen und so weiter, denn ist es wirklich gut, sich mit einem Zimmerer zusammenzusetzen. Zimmerer deshalb, weil der Zimmerer kann bei dem Dach beginnen, der kann bei der Außenwand beginnen, der kann die Fenster einbauen, der kann den Balkon herstellen, der kann die Terrasse herstellen, das Vordach herstellen. Im Grunde genommen ist es für den Zimmerer gar nicht entscheidend, womit wir beginnen, sondern für ihn ist entscheidend, was hast du tatsächlich mit deinem Haus vor? Und sag uns alles, so wie du es auch gerade gesagt hast, pack alles auf den Tisch, was deine Ideen sind, und dann können wir uns die passende Möglichkeit raussuchen. Womit wir beginnen, das spielt gar keine Rolle. Der Unterschied ist, wenn ich mit einem Fensterbauer spreche und einen, der ganz toll Fenster herstellt, ja, der wird mich nicht zum Thema Wanddämmung beraten. Ein Dachdecker wird mich nicht dazu beraten, wie ich ein Fenster austausche. Und der Zimmerer hat das alles im Blick, weil er baut alle Bauteile, er baut das Dach, er baut Fenster, Fassade, alles, was ich brauche, hat er im Blick. Und man beginnt mit dem, was sinnvoll ist. Und das ist bei jedem Haus vielleicht ein bisschen anders. Und er schaut sich auch an, kann oder sollte vielleicht etwas auch zurückgebaut werden, weil man sagt, komm, das ist jetzt für unsere Modernisierung eher hinderlich. Das bauen wir zurück, das kostet vielleicht ein bisschen was, aber dann haben wir den Platz gewonnen und wir haben nicht diese schwierigen Baustoffe. Es kann ja auch Asbest und alles Mögliche kann ja noch als Fassadenplatten davor hängen, je nachdem, wann das Haus gebaut worden ist, dann will man sich davon auch trennen. Also, der Zimmerer bietet doch eine ganz breite Palette an Möglichkeiten und er hat doch das Ganze mehr im Blick.
Ah, okay. Das ist natürlich sehr gut. Und, liebe Leute, ihr habt heute eine ganze Menge gehört über verschiedene Stoffe, wie ist eine Fassade aufgebaut und. Und das kann man sich alles gar nicht merken. Also, wer hier die Hälfte von mitgenommen hat, das noch im Kopf, dann sage ich schon mal Respekt, Respekt. Aber es gibt natürlich ein Gutes. Wir haben eine Webseite und der erste Link in den Shownotes, also zu den Nachrichten oder zur Ergänzung zur Sendung, da geht es auf den Artikel zum Thema zur Planung. Und wer sich jetzt schon ein bisschen reingeguckt hat, sich da ein paar Sachen rausgesucht hat, der könnte sogar auf unserer Seite einen Holzbauexperten finden, der eventuell da ansprechbar ist, damit man mit denen irgendwie in Kontakt kommen kann. Also können wir euch erstmal nur empfehlen, hey, wenn ihr jetzt schon ein Thema seid, dann schaut doch mal auf dasmodernehaus.info vorbei und genau, da kriegt ihr weitergehende Informationen. Und Holger, wir ja noch lange nicht am Ende mit den Fassaden, ne? Also wir haben heute so ein bisschen gesprochen über die Planung, aber wie geht's weiter?
Ja, da fehlen noch eine ganze Menge Themen, die wir noch vertiefen können und sollten. Die Konstruktion selber, wir haben sie heute schon mal so ein bisschen angedeutet, da könnte man noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Und wie macht man das denn ganz genau im Detail? Ich würde sagen, das wäre was für die nächste Folge, oder? Was meinst du?
Ja, das klingt super. Also dann würde ich sagen, Ne? Was für Materialien, was mache ich zum Beispiel mit Übergängen zwischen draußen und drinnen und was ich da nicht alles für Möglichkeiten habe. Das schauen wir uns das nächste oder hören wir uns das nächste Mal an. Und dann sage ich fürs Erste, danke Holger, du hast mir irgendwie ganz neue Blickweisen auf die Fassaden mitgebracht, was man alles mitdenken kann. Und dann sage ich allen Hörern, ne, danke fürs Zuhören und wir hören uns in 2 Wochen.
Ja, da freue ich mich doch schon mal drauf. Bis dahin.
Ciao.
Ciao.